Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Ich habe eben einen Fehler gemacht, da wurde ich zurückgepfiffen. Ich habe gesagt, es wäre die 25. Sendung, es ist aber die 25-1. Sendung. Es ist also die 24. Sendung, die wir heute ausstrahlen. Es ist eine Sondersendung und daher wird sie auch eine Stunde lang sein. Und wir machen einen Rückblick, wie wir es letzte Woche auch gemacht haben.
Herzlich willkommen,
liebe Zuhörerinnen und Zuschauerinnen und liebe Zuhörer und Zuschauer.
So. Ist zu kompliziert. Ist Tag zu kompliziert. Zusammen.
Guten Tag und ein fröhliches neues Jahr.
Ein gutes neues Jahr wünschen wir. Ein Jahr, was eigentlich besser werden sollte als das bisher, auch wenn am Anfang des Jahres erstmal alles teurer geworden ist. Wir hoffen, dass das nicht so weitergeht.
Aber das, was teuer geworden ist, was billig geworden ist, im Grunde genommen ist das, was für uns damals sehr, sehr teuer war. Und zwar so Hardware in puncto Kommunikation, das, was BTX bedeutete und so weiter. Das können wir jetzt besprechen mit jemandem, der auch ganz früh dabei war in der Mailbox-Szene. Das ist unser Ulrich Rode, der ja mit unseren Computerclub mitbegründet hat. Und er sitzt in München im Studio und wir sind verbunden über eine Leitung. Irgendwie klappt das jetzt kommunikativ viel besser als damals.
Ja, grüß Gott aus München.
So, Uli, wie war's denn damals? Wie kamst du denn zur Mailbox-Szene, zum Akustikkoppler und was man da alles für brauchte?
Ja, ich war A, immer schon computerinteressiert und B, Redakteur bei einer Computerzeitschrift, zunächst bei Chip und dann bei MC. Und wir hatten natürlich schon das Gefühl damals, man müsste doch irgendwie nicht die Computer ganz alleine unter sich lassen, sondern sie miteinander sprechen lassen und eben auch Programme und Daten austauschen können und so weiter und so fort. Und zwar nicht händisch über Papier eintippen und sowas, sondern elektronisch. Und da gab es ja schon von der Post, damals Gelber Riese genannt, eben Modems, mit denen man elektronische Bits sozusagen über die Telefonleitungen jagen konnte. Die ersten Anfänge
als Töne.
Und die ersten Anfänge waren dann mit einem Akustikkoppler, mit dem ich mich schlau gemacht habe, ich glaube damals für Chip, wie man denn ein Computersignal dann in Töne übertragen kann und zu einem anderen Computer, der ebenfalls einen Akustikkoppler hatte, senden konnte und damit die Programme austauschen konnte.
Das war damals wahrscheinlich noch Kansas City Standard, ja?
Das war auch illegal, weil eben die Bundespost eigentlich nur von ihr zugelassene Geräte an das Telefon anschließen und ankoppeln ließ.
Die Argumentation damals von der damaligen Bundespost, die war ja ziemlich merkwürdig. Ich kannte also hier einige Leute in Köln von der Bundespost und habe mit denen auch privat gesprochen. Die haben mir gesagt, es ist ganz klar, es steht bei uns drin, es müssen bestimmte Pegel eingehalten werden. Wenn die Töne zu laut werden, könnte das zu Störungen im gesamten Postnetz führen und dann könnten andere Gespräche gestört werden und was weiß ich nicht alles. Also wenn man sich überlegt, wie engstirnig damals das alles ausgelegt wurde, aber es fehlt eben jede Erfahrung.
Also ich habe sogar gehört, dass man sagte, stellen Sie sich doch mal vor, da wird eine alte Frau angerufen von einem Modem und die hebt ab und es piepst bei der im Ohr und die fällt um und ist tot.
Das hat es gegeben, ja, solche Argumente hat es gegeben. Ja. Aber im Hintergrund gab es noch ein ganz anderes
wirtschaftliches Argument.
Das Telefonieren ist ja so von System aus betrachtet eine statistische Angelegenheit. Und die Leute haben bestimmte Telefoniergewohnheiten, wenn sie miteinander sprechen. Und diese Gewohnheiten ändern sich radikal, wenn Computer plötzlich miteinander verbunden sind. Die wollen nämlich sehr viel länger und anders miteinander reden. Und das stört die gesamte Statistik, die wiederum aber Grundlage des Netzausbaues ist. Das heißt also, durch übertrieben viele Computer an dem damaligen Telefonnetz würden viele Leitungen blockiert, die sonst der Allgemeinheit zur Verfügung stehen und ein Normaltelefonierer stößt dann öfter auf besetzt bei der Zentrale oder bei einer Nebenstelle.
Kennst du noch die Telefonzellen, wo immer drauf stand, fasse dich kurz? Ja. Und heute müsste draufstehen, mach länger, dann verdienen wir mehr.
Ja gut, ja, Telefonzelle damals, Ortsgespräche waren ja, Ferngespräche hat man kaum geführt und Ortsgespräche konnte man so lange führen, wie man wollte. Weil für 20 Pfennig hat man eben eine Stunde telefonieren können.
War Ortsgespräch. Aber es war gar nicht so einfach, ein Telefon zu bekommen. Ich denke da so an die 60er Jahre, 70er Jahre zum Teil noch. Da musste man erstmal lange warten, bis man ein Telefon bekam. Und dann musste man es sogar manchmal teilen mit einer anderen Familie. Das war Wirklichkeit. Das hier in Köln vor allen Dingen habe ich das mitgekriegt.
Aber kommen wir doch mal zurück, diese Geschichte da, dass Computer miteinander kommunizieren. Ich kann mich da recht gut daran erinnern. Ich habe damals mit den ersten Apple Kontakte gehabt zur RBTH in Aachen und war dort im Rechenzentrum, habe dort zwei Jungs kennengelernt, ganz patente Kerle. Der eine ist leider sehr überraschend und schnell verstorben, aber wir haben Experimente gemacht, erstmal vor Ort an die Cyber 175 ranzukommen. Nachdem das dann funktioniert hatte und ging, haben wir das auch aus der Ferne gemacht mit Akustikkoppler. Und ich muss sagen, das erste Mal, als ich von Köln dann versucht habe, da ranzukommen und dann hat sich die Cyber 175 gemeldet, es war irgendwie faszinierend. Ja. Es war irgendwie, da sitzt in Aachen ein Rechner und ich kann den von Köln anrufen und dann meldet sich der Computer und irgendwie ist es Wahnsinn, wenn man sich das überlegt. Ja. Heute denkt kein Mensch mehr darüber nach, wenn er plötzlich eine Verbindung nach Australien oder Amerika hat. Es ist ganz normal. Man weiß es ja gar nicht mehr.
Ich hatte so ein Erlebnis mit der englischen Post. Ich weiß nicht, ob du da auch dabei warst. Da haben wir den Epson QX16, den haben wir, da haben wir ein anderes Layout auf die Tastatur gemacht aus Papier. Dann haben wir angerufen bei der englischen Post im Rechenzentrum und haben einfach mal so gefragt, what's a new password? Und der hat uns dann gesagt, was weiß ich, Queen Mam oder irgend sowas, tatsächlich das Passwort gesagt. Und dann sind wir da von unserer Computervilla in Köln-Marienburg, wo wir längere Zeit die Redaktion hatten. In der ehemaligen Intendantenvilla sind wir nach England in die Post, ja, eingebrochen, kann man das sagen, nein, wir haben ja nichts Böses gemacht, aber wir haben mal nachgeschaut, wie viele Schraubenzieher haben die eigentlich, haben festgestellt, dass da mehrere Firmen anbieten, Schraubenzieher anbieten und für wie viel die anbieten. Das war auch irgendwie ein Erlebnis, wo ich dachte, mein Gott nochmal,
aber
da
gucken
wir jetzt nach England rein. Gucken da rein, wo wir gar nicht reingucken durften.
Aber bei all dem muss man im Hinterkopf behalten, es gab ja keine Flatrate. Das waren Ferngespräche, das waren Auslandsgespräche. Die waren schweineteuer zur damaligen Zeit.
Konnte sich nur der BDR leisten, ne?
und der Bayerische Rundfunk.
Ja. Und das war, also da hat man wirklich als Privatmann, wenn man es bezahlen musste, hat man auf die Uhr geguckt und hat gezappelt und gedacht, wie lange ist das, was kostet es wieder?
Ja, und trotzdem haben wir dann in der Bundesrepublik das erste postzugelassene Mailbox-System aufgebaut, weil die Leute eben trotz der Kosten auch gerne ihre Tippzeit sparten und sich irgendwelche Informationen und Programme von der Mailbox abholen wollten. Und wir haben dann mit einem entsetzlich teuren postzugelassenen 300-Baud-Modem ein PET verbunden.
2000 Mark oder was?
Ein Commodore-Rechner und auf Disketten hatten wir dann die aktuellen Programme und ein paar kleine aktuelle Nachrichten, die dann von den Anrufern abgeholt werden konnten. Das war dann ein Mordserfolg. Teledatenservice haben wir das genannt.
Mhm. TEDAS.
TEDAS.
Genau, und dann kamen wir mit unserem COMCOM, dem Kommunikationscomputer, der ja nun auch ein paar Millionen Anrufe getätigt hat oder
ein paar Millionen Mal angerufen
und wenn dann so ein Gerät vom Netz geht, wird eine Telefonnummer oder zwei Telefonnummern frei und bei der Telekom, war es schon die Telekom? Ja, ich glaube ja, hat man nicht drüber nachgedacht, wem die Nummer gehörte und hat die weitervergeben, weil die ja abgemeldet war. Und der hatte allerdings und hat wahrscheinlich dann heute noch, weil die Nummer in einigen Büchern steht oder stand, immer noch, also ich weiß, dass der sich gewehrt hat gegen diese Nummer. Er hat dann eine neue gekriegt und wahrscheinlich hat man dann diese COMCOM-Nummer irgendwie dann doch verschwinden lassen. Denn da geht Tag und Nacht das Telefon.
Waren ja mehrere Nummern.
Ja.
Das macht viel Spaß,
ja. Die Telekom. Aber das hat den Leuten auch Spaß gemacht, ne? Ja. Das war ja wahnsinnig, was da alles da sich drin getummelt hat.
Ja, es war ja auch eine ziemlich wilde Zeit. Man wusste ja noch gar nicht, was darf man nicht, was ist erlaubt, was ist
nicht erlaubt. Im Zweifelsfall durfte man nicht, aber aus USA kamen die Geräte, mit denen man konnte.
Und die hatten aber andere Frequenzpaare, als bei uns zugelassen waren. Die waren ja gar nicht mal kompatibel.
Na und?
Ja, die konnte ich nicht verstehen.
Ja, wenn der andere auch so was
Illegales hatte. Ja, dann. Das heißt, also deine guten Freunde waren alle illegal.
Ja. Ja, das war allgemein das Problem der Bundespost damals, eben diese voll definierten Dienste, die eben nichts zuließen, was nicht der Postingenieur vorher sich ausgedacht hat, was zugelassen sei. Das war auch ein ganz schweres Handicap bei BTX. Die Bundespost hatte natürlich auch Bedarf und Freude daran, das Telekommunikationswesen auf die Maschinen, auf die Computer mit auszudehnen. Und die haben sich eben damals BTX ausgedacht. Das war also ein sehr kompliziertes System mit definierten Zeichen auf dem Bildschirm, definierten Farben und sollte dazu dienen, dass die Leute, der Privatmann, gegenseitig sich Nachrichten zuspielen konnten und dann auch über Server mit Nachrichten versorgt werden konnten.
Gut, aber das war direkt erstmal ja nicht für den Personal Computer, so wie das Teil damals hieß, gedacht, sondern es wurde ja damit ein vollkommen neuer Dienst aufgebaut. Und es war auch nicht für Datenaustausch gedacht, so wie die normalen DFÜ, die wir über Akustikkoppler gemacht haben.
Richtig. Es gab da die BTX-Terminals, die man nur von der Post bekommen konnte und die speziell abgerichtete Computer waren, denen man alle Intelligenz im gewissen Sinne abtrainiert hat und nur für die Bildschirmdarstellung genutzt hat und da eben diese wohl definierten Zeichen und so weiter und so fort. Und die wurden teuer verkauft und da versuchte die Bundespost eben in das, Buchstabentelefonieren einzudringen, nicht? Und gestaltete sich eigentlich sehr zäh.
Ja, die Übertragungsrate, das ging ja einmal mit Akustikkoppler und dann mit der DVT-03, dieser Anschaltbox, das war ja so eine Art Modem, ziemlich primitiv. Akustikkoppler waren 300 Baud und über die DVT-03 waren es 1200 Baud.
1200-75. 1200 raus, also Download und 75 Upload.
Genau.
Haben wir uns fürchterlich drüber aufgeregt, weil man uns nicht zugetraut hat, dass wir was zum Uploaden hätten. Wir sagten, wir hatten noch nichts zum Uploaden. Aber wir sagten, wie können die das machen, da uns nur 75 Byte zu geben? Oder Bits zu gehen. Aber ich möchte gerne was erzählen aus der Mailbox-Szene noch, wie unbekannt das alles war. Und zwar beim WDR, unser Comcom. Wir haben den aufgebaut und dann ist 2 Tage, bevor wir an den Start gehen wollten, es las ich in der Zeitung, dass die Firma Saturn hier in Köln eine Mailbox für das Publikum freigegeben hat. Da waren wir ganz schön durcheinander, weil wir dachten, wieso kommen die jetzt plötzlich dazu, zu einer Mailbox? Und da wir unsere Fehler versuchten, aus unserem Programm rauszubringen, gingen wir sofort mit den Fehlern zum Saturn rein und haben erstmal den Finger auf eine Taste gehalten, bis es nach 256 Byte sind es wohl, machte es blub.
Nee, wir haben ganz einfach probiert und haben ein Ctrl-C geschickt und bei denen lief ein Apple Basic-Programm und der ist dann da rausgefallen mit dem Ctrl-C.
Wir haben den Buffer voll gemacht mit 256 Byte und dann flog das Ding raus und da stand unten ein Ü und da wussten wir, aha, das ist ein Apple. Dann haben wir List gesagt, dann haben wir das Listing gesehen von diesem Programm und dann haben wir vorne, als die Begrüßung war, herzlich willkommen zum Saturn-Computer, da haben wir reingeschrieben, Sie sind der 999. Anrufer. Der 1000. Anrufer erhält eine Stereoanlage von der Firma Schlembach. Und Schlembach war der schlimmste Konkurrent von Saturn. Das Ganze haben wir dann abends auch noch abgespeichert auf Diskette. Und das Wissen damals war so, dass keiner was damit anfangen konnte. Und so hat der...
Und das Programm wieder gestartet.
Der Programmierer saß in Braunschweig, der wusste nichts davon. Und so lief fast eine Woche lang immer diese Mailbox, in dem sie sagte, Sie sind der 999. Anrufer. Der 1000. erhält eine Stereoanlage vom Konkurrenten. Und dann haben die sich aufgeregt darüber. Das wussten dann irgendwo, dass wir das nur sein konnten. und haben reingeschrieben nachher, man möge die Anlage nicht stören. Das gilt vor allen Dingen für die Herren vom WDR. So, ja. Jetzt musste ich aber, weil der Express darüber berichtet hat, WDR zerstört Saturn-Computer. Da musste ich zum Justiziar vom WDR und der hat gesagt, was haben Sie denn da gemacht? Das ist doch nicht Ihre Aufgabe, andere Computer kaputt zu machen. Sag ich, das ist so unsere Mailbox, die wollen wir aufbauen. Sag ich, was ist denn eine Mailbox? Und dann kam er mit mir in die Redaktion, dann versuchte ich ihm das klar zu machen, was eine Mailbox ist. Und dann habe ich in Deutsch oder irgendwo angerufen, eine andere Mailbox. Und da beschimpften sich zwei irgendwo wegen des Programms, das sei geklaut oder sowas. Und der Justiziar hat das überhaupt nicht wahrgenommen, dass das woanders war. Denn das war auf einem Rechner vom WDR. Dass diese Beschimpfung...
Er hat es gesehen auf dem Rechner vom WDR.
Vom WDR. Und er hat mir einen Brief geschrieben, dass es nicht statthaft ist, dass auf dem Rechner vom WDR solche Beschimpfungen stattfinden. So, das war das eine. Dann hat er mir den Datenschutzbeauftragten geschickt und der hat festgestellt, dass in so einer Mailbox ja schützenswerte Daten sind, persönliche Daten, weil ein Namen drin ist. Und der hat dann mir einen von einem Bürogeschäft vorbeigeschickt mit einem Katalog über Tresore. Und diesen Tresor habe ich bis zu meinem letzten Arbeitstag beim WDR noch besessen. Ich dachte, warum soll ich einen Tresor haben? Und bekam dann später den Brief von dem Datenschützer, der sagte, abends, wenn Sie das Büro verlassen, dann ist die Diskette aus diesem Comcom herauszunehmen und sie in dem Tresor zu verschließen. Aus datenrechtlichen Gründen.
Aber du hast doch immer deine Getränke da drin.
Ja, nachher. Ach so. Nachher. Und das muss man sich mal vorstellen, welcher Unsinn da. Das hat auch viel Geld gekostet, nehme ich an.
Also, damals, ja.
Welche Unkenntnis damals bestand in puncto Datenfernübertragung, das konnte keiner was mit anfangen.
Hilflosigkeit.
Ja. Ja, auch im Umgang der Verkäufer mit den Programmen, mit den Rechnern, die sie da ausstellten, um sie zu verkaufen. Ich weiß, dass ihr Scherzbolde da in den Kaufhäusern von Köln rumgegangen seid, die Preise verglichen hat und bei Karstadt dann geschrieben hat auf einem Computer, ich bin bei Saturn um 30 Euro billiger oder 30 Mark. Nicht? Also man musste schon bei euch genau auf die Finger gucken. Also der Justiziar hatte schon recht, dass man solche Scherze nicht so weit treiben darf.
Den habe ich übrigens nochmal wieder getroffen, den Justiziar. Der hat jetzt richtig Ahnung von Computer. So geht es. Man muss nur pensioniert werden. So, aber das war doch eine spannende Zeit, die wir da erlebten, denn sich einfach so von A nach B zu bewegen, ohne sich physikalisch zu bewegen, war doch toll irgendwie. Und jemanden zu treffen irgendwo anders, den gar nicht so kennen und dennoch mit ihm auszutauschen, das ist ja auch das Geheimnis heute des Internets.
Ja, und das haben wir damals sozusagen schon geahnt und eben mit versucht, ihn zu befördern und weiterzutreiben. Die Bundespost mit BTX kam uns da allerdings sehr in die Quere, denn das BTX war irgendwie leicht totgeboren in seiner starren Ausformung, wie es die Bundespost zunächst hatte. Ich habe da bei mehreren Vorführungen für Journalisten immer gesessen und gefragt, warum gebt ihr das nicht frei? Warum muss denn jedes einzelne Zeichen mit seiner Farbe definiert sein? Der Nutzer, der weiß das ja gar nicht, warum das so sein muss. Und der möchte eigentlich viel mehr machen mit dem Ding, als bloß irgendwelche komischen Buchstaben zu tippen.
Der wollte das vor allen Dingen billiger machen und nicht die 2000 Mark ausgeben, damit er BTX machen kann.
Ja, da sind ja dann auch einige sehr findige Leute hingegangen und haben Programme geschrieben auf dem C64 und auf dem Apple. Und diese Programme haben so getan, als seien sie ein BTX-Terminal. Ja. So, und das war natürlich.
Das war höchst verboten. Ja, und zwar mit dem Argument, dass die meisten Apple ja keinen Farbbildschirm haben.
Ja.
Und dann irgendwelche Zeichen, die durch Farbe eine besondere Bedeutung bekommen hätten, dann verschwanden. Das Argument war, wenn man da einen Kaufvertrag, das konnte man über BTX schon mal machen, irgendwas kaufen, sozusagen abschließt und dann irgendwo unlesbar noch ein Zeichen da war, dass man wirklich den ganzen Laden leer kaufen will, dann wäre das eine Betrugsmöglichkeit, die durch den voll definierten Dienst ausgeschlossen ist, beim Apple Fake eben dann stattfinden kann.
Ja. Uli, aber nur wenn man Rode oder Back oder Rudolf heißt, dann durfte man das nicht. Wenn man Siemens heißt, dann durfte man das plötzlich. Und zwar gab es dieses, ich glaube, es hieß Beetle.
Ja.
Das Beetle war ein BTX-Terminal für viel Geld. Und dieses BTX-Terminal hatte einen Schwarz-Weiß-Bildschirm.
Aber es hatte Farbmesspunkte.
Es hatte Farbmesspunkte innerhalb des Gerätes, hat aber nach außen hin nur schwarz-weiß angezeigt. Mhm. Wie kommt man dann jetzt dazu zu sagen, der Apple, der ist nur schwarz-weiß? Und der darf das eben nicht.
Der hat die Farbmesspunkte nicht. Also das kann auch nicht sein.
Das können doch virtuelle Farbmesspunkte gewesen sein. Es war auf jeden Fall, es war schon eine komische Sache, was da so abgelaufen ist.
Ja, man wollte die eigenen Pfunde sichern, das war da ganz klar.
Ja, und BTX floppte und floppte eigentlich. Also ich weiß, der Herr Danke, der da war mal verantwortlich für BTX, der war immer sehr traurig, dass er nicht irgendwelche Riesenzahlen erreichte. Da haben wir ihm immer gesagt, ja, das muss freigeben, das muss also wirklich quasi wie Internet sein.
Internet kam ja dann erst.
Ja, ja, aber eben in seiner Ausformung eben genauso funktionieren. Das wäre das, was man haben will. Und letztlich hat er das irgendwann auch eingesehen und Schritt für Schritt wurden dann die Dinge freier bei BTX. Eigentlich gab's da.
Wir hatten vorher da erstmal noch eine Umstellung. Das erste BTX, das war ja eine rein nationale Lösung.
Brestel.
Da konnte ich also gar nicht jetzt nach Holland und mir da etwas ansehen oder sonst was. Hat nicht funktioniert, war ein anderer Standard. So, und dann ist man umgestiegen auf ZEPT und das war dann vielen Ländern verbindlich, aber kompliziert. Und dann konnte man erstmal über die Landesgrenzen hinaus. So, und das war aber kompliziert, das war schwierig, das war teuer und daran hat die Post eben sehr lange, zu lange festgehalten. Und zwischenzeitlich ist das Internet herangewachsen, schneller geworden, flexibler geworden und beliebter geworden. Aber die Post hat immer noch daran festgehalten. Damals dann auch dann die Telekom, glaube ich, oder wie auch immer die Namen dann hießen.
Ja, aber immerhin hat das Internet dafür gesorgt, dass BTX, und da war ich in Königswinter auf einer großartigen Feier, dass BTX auch 1 Million User erreicht hat, aber nur mit Hilfe des Internets. Weil man am Anfang sehr gut ins Internet kam mit dem BTX-Standard.
Das muss man sich überlegen. Ja. Die krabbelten ja irgendwo hin bei 100.000, 150.000 Benutzer bundesweit.
Es waren so 25.000 pro Jahr kamen vielleicht hinzu.
Ja, und als es dann mal so über 400.000 ging, da waren die ja wie die Könige, glücklich bis zum geht nicht mehr.
Woran das nun auch liegt, das ist, du wurdest ja als BTX-Anbieter, wurdest du ja abgezockt bis zum Letzten. Da kostete die Leitseite bundesweit 350 Mark im Monat. Mhm. Die regionale Seite, die eigentlich Quatsch war, die war dumm dafür, die kostete 50 Mark im Monat. Dann kostete jede Seite, die gespeichert wurde, pro Tag, war das nicht ein Groschen?
Ja, sowas, ja.
Das muss man mir vorstellen, was das für ein Geld gekostet hat.
Das waren ein paar Byte, ja?
Ja, das waren ein paar Byte, 1000 Byte waren es brutto. Die Nutzung des Editors, wenn ich da was erstelle, kostete pro Minute Groschen. Oder 5 Pfennig oder irgend sowas in der Richtung. Das hat sich summiert und summiert und summiert und verdienen konnte man eigentlich nichts damit. Man konnte zwar eine Seite bis zu 9,99 Mark teuer machen, aber die hat natürlich keiner aufgerufen.
Ja.
Und so war das ein Missverhältnis von Einsatz und von dem, was du rausgekriegt hast. Das hätte man sich eigentlich vorher denken können.
Ja, ja.
Das Internet hat es dann ganz anders gemacht.
Aus guten Grund wurde BTX vom Internet überrollt. Nicht?
Ja.
Und weil eben da die große Freiheit dann doch schon war. Also das war wirklich eine Erlösung mit dem Internet.
Aber was hat das Internet dann nun anders gemacht, dass jetzt plötzlich jeder an dieser Form der Kommunikation teilnehmen will?
Ja, man braucht keine speziellen Geräte mehr. Man konnte mit jedem Computer daran.
Akustikkoppler weg ist.
Man kann ja auch mit Akustikkoppler, am Anfang haben wir auch mit Akustikkoppler gearbeitet.
Ich glaube, das würde heute keiner mehr machen.
Nein, bei den Informationsinhalten, die wir heute haben, bei den Bildern und so weiter, kannst du mit 1200 Baud und es gab auch Akustikkoppler, die konnten 4,8, da kannst du nichts mehr reißen, ist klar.
Ich bin ja immer noch ein bisschen traurig, dass ich bei meinen bestellten 16 Megabit nur 6 Megabit gekriegt habe, weil mein Fernmelder ein bisschen zu weit weg liegt. Ich hätte gerne schon 16 Megabit, denn das ist ja heute auch bezahlbar.
Ja, dann zieh doch um.
Ja, also ich hab zwar Vista, glaube ich, mit den 6 Megabit Vista, die 2,5 Gigabyte, die habe ich, glaube ich, so in einer Stunde oder sowas gezogen.
Ja, aber so groß ist der Unterschied da auch nicht mehr. Wenn du nicht riesen Downloads machst, dann merkst du eigentlich den Unterschied gar
Vista
nicht.
Vista ist mit riesen Downloads.
Naja, gut, wer Vista runterlädt, der muss auch leiden.
Na gut, ich habe es ja getan. Ja, Uli, du bist sicherlich heute auch weg von der Mailbox-Szene und bist beim Internet gelandet.
Natürlich, absolut.
Gibt es überhaupt noch Mailboxen?
Es gibt eigentlich meines Wissens irgendwelche Spezialmailboxen noch, die für Closed Shop sozusagen gedacht sind, also wo nur ganz bestimmte Leute anrufen sollen, die nicht öffentlich bekannt sind. Aber sonst ist es ja auch sinnlos. Das Internet stellt ja alles zur Verfügung.
Naja, ich habe ja jetzt auch eine Telefonflat, jetzt wäre das so eigentlich eine schöne Sache. Jetzt könnte man ja tagelang in die Mailboxen hinein telefonieren.
Na gut, ich meine, du kannst ja eine Homepage aufbauen, nicht?
Das ist ja heute auch nichts mehr. Also klar, das Internet ist besser geworden und es hat natürlich ganz schnell diese Kommunikationsszene überrollt.
Ein ganz wichtiger Grund für mich war, weil du jetzt wiederholt auf der Mailbox rumgeritten bist, hast du eine Mailbox, musst du für jeden Anrufer, der da rein will, eine Leitung haben. Es kann immer nur einer über eine Leitung gehen. Und das ist ja beim Internet, am Anfang war das ja fantastisch. Wieso kann man denn plötzlich mit 10, 100.000 Leuten gleichzeitig auf irgendeine Homepage gehen, ne?
Ja.
So, und das war ein weiterer Grund, weswegen
diese Sache ist heute noch fantastisch.
Ja. Oder dass du mehrere Sachen gleichzeitig runterladen kannst und so. Ne? Das ist doch eine schöne Sache.
Ja, das ist toll. Muss ich schon sagen. Also hätten wir damals nicht davon geträumt, dass es mal so leicht und so einfach wird. Denn wenn wir damals irgendwie, wir haben ja auch Daten übertragen, da mussten wir erstmal anrufen bei demjenigen, dem wir die Daten übertragen wollten.
Ja.
Wir haben ja gesagt, welches Format nehmen wir da jetzt? Nehmen wir Kermit, das war ein Übertragungsprotokoll. Und dann haben wir gesagt, gut, okay, nehmen wir Kermit. Achtung, habe dann gesagt, man musste also quasi zwei Telefone haben. Achtung, ich starte jetzt die Übertragung. Und dann hörte man auf der anderen Seite, ja, und abgebrochen. Dann haben wir es wieder probiert. Es ging manchmal einen ganzen Vormittag lang, hat man das probiert. Und man hat diese 2 Kilobyte, was man übertragen wollte, die hat man schneller mit der Tastatur geschrieben, indem man das diktiert hätte.
Ja.
Aber man wollte es unbedingt per Modem irgendwo hinschicken. Das war kompliziert am Anfang. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht.
Was fällt euch eigentlich zu dem Stichwort Hardbit-Rock ein?
Das war eine einseitige Übertragung. Hardbeat-Rock war ja nun die Erfindung. Zuletzt, eigentlich ging das ja zurück auf den Hans Janssen von NOS von Holland. Die haben ja damals auf Mittelwelle Programme, die von PCs oder diesen anfänglichen Homecomputern auf Kassette gespeichert waren, übertragen über Mittelwelle, sodass man die zu Hause aufnehmen konnte. Und diese Idee, wir waren ja dann mal da in Hilversum, haben wir dann übernommen und haben sie in unsere Fernsehsendung eingebaut, dass wir mittendrin Kassetten abgespielt haben, fürchterliches Gekreiche und Getöne. Und dann haben wir blöde Faxen gemacht dazu, weil in der Zwischenzeit konnten wir nichts erzählen.
Ja, Uli, die Dinos verabschieden sich jetzt von dir. Wir werden das sicherlich nochmal, es gibt ja noch weitere Feiertage, wir haben ja Ostern, wir haben Pfingsten. Wir haben es ja bei der letzten Sendung schon angesprochen, dass wir es wiederholen wollen. Und wir gehen jetzt weiter, und zwar treffen wir jetzt einen weiteren Dino der BTX-Szene. Und zwar ist das Rainer Wojtynek. Also tschüss, Uli.
Macht's gut.
Wir kriegen das Zeichen, dass er in der Leitung sei. Rainer, hörst du uns?
Aber da,
natürlich. Ja.
Ja, hallo,
grüß
Rainer.
Grüß dich, Wolfgang, und grüß dich, Wolfgang.
Ja. Ja. Also, ich habe eben gesagt, dass wir den weiteren Dino begrüßen. Das ist ja wohl auch so. Denn du warst ja so ziemlich einer der Ersten, der ins BTX eingestiegen ist und das groß irgendwo gemacht hat.
Ja, ich bin also eigentlich von Anfang an dabei gewesen. Und also seit 80 als Teilnehmer und dann ab 82 als Anbieter. Ist ja auch ein tolles Wort gewesen, Anbieter. Wenn man aktiv im Grunde am Bildschirmtext teilnehmen wollte, blieb einem ja nur die Möglichkeit, als Anbieter zu fungieren. Das heißt, wenn man seine Informationen irgendwelchen Leuten zur Verfügung stellen wollte, konnte man das ja tatsächlich nur als Anbieter.
Warum hast du das damals eigentlich gemacht? Du warst doch Privatmann.
Eigentlich so aus Just for Fun, weil ich einfach technisch interessiert bin. Ich hatte mir auch, als die Computertechnik in Deutschland losging, mir irgendwann mal so einen kleinen Computer gekauft und einfach ein bisschen rumgefummelt, weil das einfach, ja, war einfach neue Technik und man musste ja irgendwie en vogue bleiben und insofern.
Was war das denn für ein kleiner Computer?
Wollte ich auch fragen.
das war so ein, ich weiß ja nicht mehr, wie das Ding heißt, das war ein kleiner Schwarz-Weiß, also mit einem integrierten Bildschirm, konnte also nur Basic- und Maschinenprogramme verarbeiten.
Commodore? Als CBM?
Nee, das war kein Commodore, das war irgend so ein, ich weiß der Geier, von irgendeiner Firma, einer namhaften Firma, aber im Prinzip also noch weniger als ein C64. Aber es war eben so eins der ersten Teile, die überhaupt auf dem Markt zu erhalten waren. Naja, und so bin ich eigentlich überhaupt zur Computertechnik gekommen.
Und wann hast du angefangen, mit Computer BTX zu machen?
Hast du hoffentlich keinen Software-Decoder genommen.
Na, aber logisch. Selbstverständlich. Ich meine, ich habe damals den Michael Penzkofer relativ zügig kennengelernt. Und von daher, sag ich mal, also war denn, als der C64 war ja dann Standard. Und damit wurde natürlich gefrickelt und damit konnte man natürlich auch Bildschirmtext machen, logischerweise. Und natürlich auch eine Möglichkeit. Das Problem war ja, dass man im Grunde mit den herkömmlichen Bildschirmtextgeräten, den Hardware-Bildschirmtextgeräten, konnte man ja im Prinzip schwer irgendwas aufzeichnen. Das war ja also im Prinzip nur mit dem Kassettenrekorder möglich. Und
aber mit dem C64 konnte man ja die Seiten vorher erstellen, editieren.
Man konnte die vorher erstellen und dann
und
auch
ohne den kostenpflichtigen Editor der Deutschen Bundespost zu benutzen und die Sachen dann rüberschieben.
Richtig. Und also vor allen Dingen sehr viel komfortabler natürlich, als mit dem Editor da so Hand zu Fuß zu erstellen, ne?
Ich glaube, wir sollten einfach mal erzählen, wie damals die Situation war. Ich habe sie noch genau vor Augen im Grunde genommen. Wir haben Programme geschrieben oder Programme bekommen, die wollten wir den Zuschauern nach Hause irgendwie liefern. Nun hatten wir ja Bildschirmtext. Also diese Programme, Basic-Programme, Zeile 10, Zeile 20, Zeile 30, Print, Hallo und was weiß ich, was da alles drin war, mussten irgendwie auf die Seiten drauf. Und diese Seiten waren ja nur 25 Zeilen, oder? 24 nutzbar, glaube ich, oder so. Irgendwas
20,
war das, ne?
20 eigentlich so.
20 nutzbar, A40, ne?
A40. 20 mal 40, 24 Zeilen waren zwar ursprünglich, aber da war ja noch die Kopfzeile, Wußzeile und dergleichen, also 20 Nutzzeilen letztendlich, ne?
Okay, du weißt ja doch noch viel, außer damals. So, jetzt haben wir also am Anfang, kann ich mich noch dran erinnern, saß ich selbst da und habe da getippt, 10, Print, Hallo und so weiter, damit das da drin war, abgespeichert und zur Verfügung gestellt. Nun kamen aber Programme, so wie der Pflanz- und Blühkalender, den wir mal hatten, wann muss ich denn welche Pflanze aussäen, damit die im August blüht. Das waren ja schon Programme, die gingen über mehrere Seiten. Und das zu tippen, das war A für uns schwer und das war genauso schwer für den Mann zu Hause. Denn der hat vor seinem Bildschirmtext gesessen und hat das alles abgetippt. Und wenn da irgendein Tippfehler drin war, dann lief anschließend das Programm natürlich überhaupt nicht. Ne? Mhm. Und dann kam diese Methode des automatischen Einspielens. Und da war am Anfang ein Fehler drin. Und zwar hat er an jedem Ende einer Seite einen Fehler gemacht, indem er einen Byte, glaube ich, gefressen hat oder irgend sowas. Auf jeden Fall, die Leute waren so sauer, die tippten und das Endergebnis war, bei keinem lief das Programm. Das wurde nachher verbessert und dann nannte man das Ganze ja auch Telesoftware. Und konnte dann auch irgendwann automatisch geladen werden in den Computer. Das waren alles tolle Schritte, die da passiert sind und die wir alle prüfbar mitgekriegt haben.
Ja, Berlin war ja so eine kleine Insel der Glücklichen, während wir in der restlichen Republik einen Zeittakt im Ortsnetz hatten, gab es das in Berlin ja nicht. Du hast dich ja da eingewählt und warst Ende des Monats sauer, wenn die Post dich mal zwangsgetrennt hat, weil du dann wieder neu anwählen musstest.
Richtig. Wir waren tatsächlich ja im Telefonsektor, waren wir natürlich wirklich ein Schlaraffenland gewesen in Berlin.
Das ging auch relativ lange, ne?
Naja, es ist ja eigentlich mehr oder minder so, hat man zumindest ja deklariert, aus politischen Gründen dann irgendwann abgeschafft worden, weil wir ja sozusagen gleicher geworden sind in Berlin.
Na, jetzt haben wir ja die Flatrate, das war damals die Flatrate und jetzt haben wir sie wieder.
Ich wollte gerade sagen, man arbeitet im Prinzip ja wieder dahin, ne? Nur mit dem Unterschied, dass man natürlich einen anderen Kostenrahmen hat dabei.
Ja. Wie waren dann so deine Erfahrungen damals? Das ging doch mit den Usern, das ging doch ziemlich ätzend nur vorwärts. Und es war ja auch das Problem, wenn ich Anbieter bin, dann biete ich etwas an, das müssen andere aber lesen und benutzen und gebrauchen oder kaufen. Und wenn es keine anderen gibt, dann kann ich anbieten, was ich will, dann liest es auch keiner.
Das ist ja sicherlich sowieso der Punkt gewesen, warum sich Bildschirmtext letztendlich nicht richtig grundsätzlich durchgesetzt hat, weil die Möglichkeit, sag ich mal, auf sich aufmerksam zu machen, war ja praktisch gleich null. Sicher, wenn man namhaften Unternehmen, Quelle, Karstadt dergleichen, hat man natürlich leicht gefunden, weil die kannte man ja sozusagen aus dem normalen Leben. Aber wenn irgendein Programm Rainbow hieß, warum sollte jemand finden? Aus welchem Grund? Ne? Man gibt ja keine Möglichkeit. Suchmaschinen gab es nicht. Es gab zwar Anbieterverzeichnisse.
So eine Art Telefonbücher.
Ja, so eine Art Telefonbuch, aber die haben natürlich auch nicht viel gebracht, weil wenn man den Namen nicht kennt, wird man darauf nicht unbedingt neugierig. Ne?
Sag mal, weißt du noch, das ist mir ganz entfallen, wie habe ich denn damals Quelle eingegeben? Quelle.de doch wohl nicht, ne?
Nein, natürlich nicht.
Du musstest die Seiten
nochmal haben. Es war so ähnlich, wie eigentlich das Internet auch ist. Es bestand alles aus Nummern. Es gab eigentlich grundsätzlich nur die Eingabemöglichkeit von Nummern. Jeder Anbieter hatte eine bestimmte Nummer.
IP-Adresse. Wie Telefonnummer.
So ähnlich wie eine Telefonnummer, ja, richtig. Ja. War eine fünfstellige Zahl bundesweit und eine sechsstellige war das dann eben bei diesen Landesseiten, die natürlich völlig blödsinnig waren, aber wie du schon richtig vorhin sagtest, man musste eben diese Nummer wissen und diese Nummer konnte man eigentlich entweder nur aus so einem Anbieterverzeichnis entnehmen oder es gab auch eine Übersicht, eine Bildschirmtextübersicht, bei der also alle Anbieter alphabetisch gelistet waren.
Ja.
Bloß diese sind dann natürlich auch missbraucht worden, denn wenn man unter A geguckt hat, dann gab es also seitenweise A, weil dann jeder Anbieter hieß dann also AAA-Werbung und AAA-Werbung und so weiter.
Um nach vorne zu kommen.
Ja. Richtig, um nach vorne zu kommen und so waren auch diese Verzeichnisse eigentlich von vornherein eine Farce gewesen, weil das hat sich niemand angesehen. Nicht?
Und auch die Abrechnung der Anbieterentgelte, das war ja auch eine Story für sich. Also wenn du tatsächlich, sagen wir mal, irgendwie mal 10 Mark oder sowas verdient hast mit BTX, hast du sie noch lange nicht gehabt.
Ich wollte gerade sagen, verdient hast du sie ja wahrscheinlich sowieso nicht, sondern wenn du sie irgendwo hättest einnehmen können, dann hast du sie tatsächlich noch lange nicht gehabt, ne? Du hast da eine Liste gekriegt, da standen dann die ganzen Teilnehmer drauf, die also ihre BTX-Entgelte nicht bezahlt haben, so hieß es.
Genau, die schwarzen Listen, ja.
Und die sind dann also von Monat zu Monat länger geworden.
Die waren gesperrt, oder was wurde mit denen gemacht?
Ne, die waren nicht gesperrt, sondern die sind dem Anbieter einfach bloß mitgeteilt worden.
Ach so,
da stand dann eben, weiß ich nicht, Klaus Müller, Nummer sowieso, 10 Cent oder 10 Pfennig. Und damit hatte sich das dann. Das Eintreiben ist ja sozusagen den Anbietern überlassen worden, was natürlich völlig unmöglich war. Ich meine, die Summen standen nicht im Verhältnis zum Aufwand. Und somit haben eigentlich im Prinzip alle darauf verzichtet. Damit wurde natürlich die Gebühr der Seite total zur Farce erklärt. Ne?
Ja, ich glaube, wurde nicht erst ab 20 Mark überhaupt erst ausbezahlt.
Ja, bezahlt wurde erst ab 20 Mark, aber diese Listen der Nichtbezahler hast du natürlich ab einem Pfennig gekriegt. Ne? Das heißt, deswegen wurden die Listen auch immer länger. Wenn jemand also, sag mal, irgendwo eine Pfennigseite im System hatte, die ja vielleicht noch der ein oder andere abgerufen hat, die Gebühren wurden ja über die Telefonrechnung dem Anbieter gutgeschrieben. Und die wurden auch dem Nutzer über die Telefonrechnung abgezogen. Aber die Telekom hat da natürlich, oder die damals Deutsche Bundespost, hat da also Unterschiede gemacht. Die hat gesagt, das eine sind unsere Telefongebühren, die ziehen wir ganz normal ein. Und das andere listen wir zwar mit auf, sind die BTX-Gebühren. Aber du konntest jetzt im Prinzip, wenn du nur die Telefonrechnung bezahlt hast, ohne die BTX-Gebühren, dann war eigentlich die Sache auch erledigt. Dann sind eben die BTX-Gebühren hinten runtergefallen. Der Anbieter hat dann diese Hinweislisten gekriegt, wer alles nicht bezahlt hat. Und damit war die Sache für die Post erledigt.
Da hätte man für jeden Pfennig jetzt einen Prozess führen müssen.
Richtig. Ich habe einen Prozess angestrebt, weil da also offensichtlich ein Reisebüro mit Prinzip sozusagen das betrieben hat, da war dann irgendwann wenigstens eine Summe von 50 Mark gewesen. Aha. Und das habe ich also mal versucht, per Mahnbescheid und dergleichen, das ist völlig sinnlos. Also das ist ausgegangen wie Thornberger Schießen. Ich bin natürlich auf den Kosten des Anwaltes und auf den Kosten, die letztendlich ich hätte davon kriegen müssen, sitzen geblieben. Ich habe es dann irgendwann auch aufgegeben. Ist eine ewig lange Sache gewesen und ist natürlich völlig witzlos gewesen. Ist nichts bei rausgekommen.
Sag mal, Rainer, wie war denn das mit der Geschwindigkeit? Ich kann mich erinnern, dass manche Seiten ja nun ätzend langsam aufgebaut wurden. Wenn ich meine DPT-03 an der Wand hatte, dass dieses Modem da von der Post, dieses einfache Teil, die mit 1200 Baud meinen Download gemacht hat, konnte es schon mal sein, dass so eine Seite so eine Minute oder zwei Minuten brauchte, bis sie vollständig aufgebaut war. Wann hat sich das denn geändert?
Naja, das hat sich eigentlich überhaupt nicht geändert, weil die heimischen Modems sind ja nicht schneller geworden. Und da ist ja keine weitere, diese 1275 Modem ist ja sozusagen Standard gewesen und hat sich ja nie geändert. Und die mit Einführung des ZAP-Systems sind die Seiten immer aufwendiger geworden. Die Leute haben ja dann versucht, also auch Bilder eben darzustellen, was ja immer noch eine Pixel-Grafik war, weil ja der Name Bild war ja immer noch von sehr weit her geholt, aber immerhin haben es immer mehr Leute versucht und wenn auf so einer Seite drei Bilder drauf waren, dann hat man die Seite eigentlich ja nicht richtig zu Gesicht bekommen, weil kein Mensch so lange warten wollte.
Es hieß immer damals zurück zum ASCII-Text, also nur Text anzeigen, keine Bilder. Anfangs beim Internet hat man genauso argumentiert. Lass doch diese Bilder weg und mach da nur Inhalte rein, Textinhalte rein. Das geht auch sehr viel schneller. Nur jetzt bei den 6 Megabit oder 16 Megabit, da denkt man nicht mehr drüber nach. Ne? Das ist doch schon alles sehr viel besser geworden.
Ja, sicher, da ist ja auch die Entwicklung weitergegangen. Aber bei BTX war ja, wie gesagt, war ja eine Totgeburt, wie man so schön sagt. Da ist ja entwicklungstechnisch nichts mehr passiert.
Ja, das ist der Nachteil von allen genormten Systemen. Auch das Fernsehen, es wurde 1936 genommen mit seinen 800 Bildpunkten und 625 Zeilen. Alles musste sich da reinfügen, die Farbe musste hinein, das Stereoton musste hinein. Und jetzt erst verlassen wir die Fesseln von diesem Fernsehnormsystem, indem wir jetzt digitale Sachen machen und einfach neu drüber nachdenken können. Und der Vorteil ist, dass man da ein BTX-Gerät 1980 gekauft hat, das lief dann auch 1990 noch.
Schneller geworden ist das aber doch dann, als die Bundespost, war es glaube ich damals noch, den BTX-Zugang auch über Internet möglich gemacht hat.
Wie hieß das nochmal? KIT?
KIT? KIT, das KIT-System war ja im Grunde so ein, naja, sag mal so eine Kombination aus ZEPT, Bildschirmtext und Internetdarstellung. Das war schon krank geboren. Ja. Hat aber auch wieder eine riesige Investition für den Anbieter bedeutet, weil dieses Programm oder diesen Decoder, der also dieses KIT, diese KIT-Seiten praktisch erzeugt hat, der musste ja wieder gekauft werden. War auch, weiß ich nicht, hat glaube ich 2000 D-Mark gekostet oder so weiter. Das Programm, wohlgemerkt, ist ja nur eine Software gewesen. Und war im Prinzip also kaum zu handeln. Also ich glaube, die Seiten, die also in diesem Standard erstellt worden sind, die könnte man also an der Hand abzählen. Die Post hat dann zwar, oder damals hieß, weiß ich nicht, ob schon Telekom war, aber die haben dann also zumindest die Anbieter, die also an diesem KIT-Standard sich beteiligen wollten, die haben sie dann unterstützt. Da gab es dann also Verträge, die also einen dann von diesen Decoder-Kosten befreiten. Die war irgendwie so eine Proforma-Angelegenheit gewesen. Sie wollte damit eigentlich erreichen, dass sicherlich KIT-Seiten überhaupt erstellt werden, aber das ist nicht richtig zum Tragen gekommen. Also ich hatte mich daran auch beteiligt. Ich habe also, ich glaube, 2 Programme mit KIT-Seiten erstellt und da das also im Prinzip nur Ärger mit sich gebracht hat, habe ich das dann also relativ schnell auch wieder gelassen.
Ja, das Bildschirmtext-Verfahren, das war schon toll. Wie hieß denn eigentlich diese grafische Programmierung? DCPT oder irgend sowas? Oder DT? Wie hieß die? Es war grauenhaft, da eine Seite zu erstellen aus Pixeln. Man musste sich vorstellen, dass man die richtigen Tasten getroffen hat, um oben einen Pixel und unten einen Pixel und in der Mitte noch eins. Das konnten eigentlich nur
war eine Kombination von Semigrafikzeichen.
Ja, das ist unglaublich gewesen. Da was Anständiges zu machen, hat eigentlich keiner geschafft.
Aber wie ernst man das bei der damaligen Bundespost genommen hat, ich kann mich noch genau daran erinnern. Man hat ja die DBT03 gehabt, dieses Modem mit einer Hardware-Kennung. Und dann gab es noch eine Software-Kennung. Denn die DBT03, die musste ja zu Hause an der Wand genagelt bleiben. Aber wenn ich von unterwegs da irgendwo rein wollte, dann musste ich einen Akustikkoppler mitnehmen. Man konnte natürlich auch ein Modem mitnehmen. War am Anfang wohl nicht geduldet, später aber dann zugelassen. Ja, und irgendwann, als BTX wirklich uninteressant wurde für mich, habe ich dann diese Software-Kennung, Hardware-Kennung war schon längst weg, abgemeldet. Ich habe dann angerufen, ich weiß, das war in Koblenz, und habe gesagt, hier so und so, ich möchte das abmelden. Das war auch gar kein Problem. Und habe dann zu der Frau gesagt, die Software-Kennung, ich brauche sie nicht mehr, ich möchte abmelden, ab dann und dann. Sagte, ja, wann sind Sie denn zu Hause? Und da wurde ich etwas hellhörig. Da habe ich gesagt, jo, warum? Kommt drauf an. Ja, wir müssen ja die Softwareerkennung dann bei Ihnen abholen. Ich habe gesagt, ja, können wir einen Termin vereinbaren? Ja, haben wir dann einen Termin vereinbart. Und dann habe ich gedacht, jetzt musst du noch einen draufsetzen. Und habe gesagt, aber Sie wissen ja, die Softwareerkennung ist relativ schwer. Es wäre am besten, es würden zwei Leute kommen. Ja, ich habe das notiert. Ja, und dann zu dem vereinbarten Termin klingelte es und da kamen auch zwei Leute und wollten die Software-Kennung abholen. Wir haben dann netten Kaffee getrunken, haben darüber gelacht, aber ich wollte nur sagen, also so war diese Geschichte dann durchdrungen bei der Post. Es hatte eigentlich gar keine richtige Ahnung, worum es geht. Und wenn man so etwas nicht ernsthaft betreibt und nicht offen betreibt, passiert eben das, was passiert ist.
Es gab ja damals auch noch keine T-Punkte. Ich glaube, wenn es die damals gegeben hätte, dann wäre man genauso aufgeflogen gewesen. Denn zu BTX konnte einem keiner was erzählen. War doch so, oder?
Das ist richtig, ja.
Und wenn man dann eine richtige Frage hatte, die konnte keiner beantworten.
Nein, es gab zwar immer irgendwelche technischen Hotlines, aber im Prinzip, wie Wolfgang eben schon erzählt hat, zwei Leute zum Abholen der Softwarekennung.
Ja. Auf jeden Fall hatte ich sie hinterher nicht mehr.
Was hast du denn gegeben?
Ich habe ihm nichts gegeben. Einen Kaffee habe ich ihm gegeben.
Und da war die Softwareerkennung drin?
Nein, die haben die dann irgendwo im System gelöscht, war die Sache erledigt.
Bei BTX war es ja oft so, dass man Seiten gefunden hat, die waren einmal erstellt und sind nie mehr bewegt worden. Die waren also schon 10 Jahre alt oder 12 Jahre alt, oder es gab auch schwarze Seiten. Zum Beispiel Apple hatte mal eine lange Zeit nur eine schwarze Seite und gar nichts war da drauf, stand nur Apple irgendwo. Und ich habe mir das dann als Anbieter, habe ich mir gedacht, das kann ja nur Bestand haben. So ein Programm kann nur beliebt dann sein, wenn es oft geändert wird. Und dann fing ich dann an und habe meine Künste im Programmieren genutzt und habe zum Beispiel automatisch den Videotext über einen Decoder eingelesen. Und da gab es jeden Tag ein Rezept im Videotext. Und dieses Rezept habe ich jeden Tag herausgeholt, habe es abgespeichert, habe ein Programm geschrieben, wo geguckt wurde, ob dieses Rezept nicht schon mal da war. Denn das hat der Videotext, die haben da gedacht, so nach einem Vierteljahr können wir ja wieder da Matschesfilets kochen oder sowas. Und das wurde dann automatisch eingespielt.
Die werden gekocht?
Nein, die werden, die Matsches werden, nein, die werden gegessen.
Ich dachte, ich lerne mal hier was in der Sendung.
Ich hätte sagen sollen, Hackbraten oder irgend sowas. Also Matsches werden einfach nur gegessen, in Zwiebeln gewälzt und einfach nur gegessen. Gut. Und dann habe ich das eingespielt und da war also jetzt schon mal jeden Tag ein Rezept drin. Und zwar nicht das Rezept aus dem Videotext, weil ich das aus meiner eigenen Datei herausgeholt habe, das war ein anderes. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt machst du noch, da gab es noch einen Spruch des Tages, den machst du auch noch. Und dann hatte ich irgendwo so viel, ein Horoskop habe ich noch gemacht. Und dann habe ich einen Roman geschrieben, einen für die Frau und einen für den Mann. Die Frau, die war gegen Computer, der Mann war für Computer. Kam ein Mist bei raus, was da.
Nee, aber jetzt bleib mal nicht so mystisch. Sowohl das Horoskop, das wurde von einem Programm, welches du geschrieben hast, erzeugt, wie auch der Roman, der wurde ja auch von einem Programm geschrieben. Das heißt, Arbeit hast du hinterher keine mehr damit
gemacht. Nein, nichts mehr. Und über den Roman habe ich mit Literaturleuten drüber gesprochen, die sagten, das ist ein hochinteressantes wissenschaftliches Projekt, was sie da machen. Wissen Sie eigentlich, was sie da machen? Das Generieren von Romanelementen. Und ich habe nur gedacht, was wollen die denn eigentlich? Das ist doch nur Quatsch, was ich da mache. Das ist ein Aneinandersetzen von irgendwelchen zufällig herausgewürfelten Sachen. Und die haben es ernst genommen und haben darüber diskutiert.
Darf ich dann Herausgeber werden?
Ja, ja, Herausgeber vom automatischen Roman. Ja. So, und damit erreichte ich es immerhin, dass unsere Seite jeden Tag um 20 oder eher solche Seiten wurden die neu aufgestellt.
Und damit, das war für die Leute interessant. Ja, ja.
Und ich hatte auch einen Anruf gehabt von einer Frau aus Düsseldorf, das werde ich nie vergessen, das war, glaube ich, ein Widder, die hat mich angerufen und hat gesagt, heute ist aber ein so schlechtes Horoskop da drin im Bildschirmtext, können Sie das nicht ändern? Also du siehst, es gab dann doch noch mal Leute, die auch ins BTX hineingeschaut haben. Was hast du denn sonst für Erfahrungen mit BTX gemacht?
Zu deinen schwarzen Seiten wollte ich noch mal was sagen. Die inaktiven Seiten waren ja für die Post sehr wichtig gewesen, weil es gab ja immer eine monatliche Statistik, in der also sozusagen die das Mehr der Seiten aufgeführt worden ist. Und da sie ja schon keine Teilnehmer und keine Anbieterzuwächse hatten, waren natürlich wenigstens das Seitenaufkommen mehr wichtig. Und das hat man also auch dahingehend unterstützt, indem man also den Anbietern Kontingente von Seiten zur Verfügung gestellt hat, die sie nicht unbedingt bezahlen mussten. Das waren dann so eine Goodwill-Vereinbarungen, mit denen man also praktisch sein Seitenkontingent ein bisschen erweitern konnte und nicht bezahlen musste. Und dafür hat man natürlich, das hat natürlich die Statistik geschönt, ne?
Es gab ja unheimlich viele Seiten, die auf die Telekom oder auf die Post damals zugelassen waren, ne? Auch das hat natürlich geschönt.
Ja, das passiert ja jetzt im Internet wieder ähnlich, ne? Es gibt ja verschiedene Programme, die also auf den, sag ich mal, auf den Servern der Telekom laufen, ne?
Warum?
Naja, sicherlich auch aus Kostengründen.
Verstehst du das, Wolfgang?
Nee, erzähl nochmal.
Erzähl mal.
Naja, es gibt doch Programme, die die also sozusagen auf T-Online-Servern laufen. Sieht man dann auch ganz schnell in der sich wechselnden Seitenüberschrift. Also weiß ich nicht, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber ich glaube Bild-Zeitung kann das sein. Also irgendwelche namhaften Programme werden also auf T-Online-Servern geführt. Und das kann ja nur ein Kostenfaktor sein. Das ist garantiert nicht aus Reklamegründen.
Mhm. Müssten wir da aber mal nachdenken drüber.
Ja. Eine ganz neue Information aus Berlin. Ja, und heute? Wie sehen deine Aktivitäten heute aus? Nachdem BTX nun eingeschläfert wurde, sehr aktiv betrieben eingeschläfert wurde, was ergab sich danach für dich?
Naja, ich habe also im Grunde damals schon parallel, als sozusagen BTX so am Einschlafen war, habe ich ja so ein paar kleine Bewegungen im Internet gemacht, aber wie gesagt auch im Prinzip nur so aus Just for Fun, also keine wirtschaftlichen Dinge damit verfolgt. Habe ja immer noch diese eine kleine Seite im Internet, die auch sicherlich mal ein paar verirrte Leser hat.
Morgenblitz.de.
Richtig, ja. Genau.
Wie sieht es denn kostenmäßig aus, Rainer? Wie teuer war damals BTX für dich so im Jahr und wie ist heute Internet? Denn das Angebot ist ja so ungefähr gleich geblieben von dir.
Richtig, also ich sag mal so, ich habe, glaube ich, damals so eine Rechnung um 1000 D-Mark gehabt im Monat. Das ist ja eine ganze Menge Holz, da muss ja man eine Weile für stricken. Und meine, dem hat ja sozusagen null gegenüber gestanden, außer Arbeitskraft, die man ja dafür auch noch aufwenden musste. hat dem ja also kein Gewinn gegenübergestanden. Selbst wenn man jetzt, sag mal, eine Werbung oder irgendwas auf seinen Seiten gehabt hätte, hätte das sicherlich also diesen Betrag nicht wirklich stark minimiert. Weil die Werbung wird ja letztendlich nach Abrufzahlen bezahlt und von daher werdet sicherlich also nicht, hätte sich das nicht sonderlich doll ausgewirkt. Im Internet sieht es da schon anders aus. Ich meine, im Prinzip kann man ja eigentlich sagen, kostet eine Internetseite außer Arbeitskraft ja eigentlich kein wirkliches Geld. Und
insofern eine Flatrate, das, was man monatlich hat und ansonsten.
Naja, gut, okay. Ja, gut, aber das ist ja ein
Speicherkosten und so weiter. Also,
ich kann dir aber. Das ist ja ein überschaubarer Bereich, ja. Der also überhaupt nicht im Verhältnis, sag ich mal, zu einem BTX-Programm gestanden
ist. Es ist also eigentlich billiger geworden.
Viel billiger.
Ich kann davon, vielleicht kann ich es jetzt mal sagen, jetzt ist es ja auch alles verjährt, glaube ich. du kanntest unser Programm. Das strotzte ja voller Telesoftware. Da waren viele Programme drin und viele große Programme drin und viele große Programme belegen viele Seiten im BTX-System. Und jede Seite kostete die eigentlich 10 Pfennig am Tag? Oder wie war das? Oder ein Pfennig?
Nee, ich glaube ein Pfennig kostete, glaube ich, die Seite. Ne?
Aber Kleinvieh macht auch Mist.
Na sicher, das hat sich ja summiert.
Ja, und so kamen monatlich 27.000 Mark zusammen. 27.000 Mark BTX-Gebühren. Ich hatte das große Glück, den Herrn Danke besser zu kennen als andere vielleicht. Und der fand das unheimlich gut, was wir da machen mit der Telesoftware, dass das BTX-Leute nun anregt. Und meinte dann, die 27.000 Mark zu helfen und die dann zu übernehmen. Hätte man damals nicht laut sagen dürfen, dann wären wir wahrscheinlich gelünscht worden.
Ja, man hätte wahrscheinlich auch den Erik Danke gelünscht, denke ich mir mal. Aber ich denke mal so, er hat sicherlich verschiedenen Leuten geholfen. Also ich kann mich eigentlich auch nicht sehr negativ über ihn äußern. Er hat mir also auch des Öfteren geholfen. Und auch beim Seitenkontingent, um nicht mal vorsichtig auszudrücken.
Ja, er hat sich bemüht, aber er hatte natürlich keine Resonanz gefunden. Das ist klar. Das ist schon, dass er überhaupt so lange dabei geblieben war. Das gehört schon viel, viel Ausdauer dazu, denn er wurde sehr viel beschimpft, wo er eigentlich gar nichts für konnte, weil das waren dann Beamte, die da irgendwo saßen und haben gesagt, so können wir das nicht machen.
Das Konzept war einfach von Anfang an falsch. Das System war zu, das war zu umständlich, das war zu langsam, das war zu teuer. Das konnte nichts werden.
Bist du denn eigentlich so als alter BTXler, bist du da traurig drüber, dass das BTX so sang- und klanglos verschwunden ist?
Nö, eigentlich nicht, denn es war ja im Prinzip, wenn man so will, der Start in Deutschland für das Internet und insofern fühle ich mich da so ein bisschen als Starthilfe.
Ja, und Geburtshelfer. Man muss ja auch sagen, dass nicht jedes Land, nicht jedes europäische Land, selbst die Amerikaner, nicht so schnell mit einem eigenen System da waren. Denn das BTX ging ja nachher auch nach Amerika, aber das ist völlig ohne Erfolg. Und nur die Amerikaner hatten sowas nicht. Ne? Die Franzosen hatten Minitel oder wie das
hieß.
Minitel mit großem Erfolg, weil sie ganz einfach geblieben sind. Das war einfach nur ein dummer Computer.
Nicht nur das. Die haben ja auch zu einem Trick gegriffen. Da, wo in Deutschland Telefonbücher verteilt wurden, hat man dort ein Minitel verteilt, weil man darüber auch die Auskunft nach Telefonnummern erhalten konnte. Ja. So, und wenn du anstelle eines Telefonbuches so ein Ding dahingestellt bekommst, dann nutzt du es natürlich auch. Und das ist eine ganz andere Situation als hier bei uns. Hier musst du es bezahlen.
Die sollen auch verdient haben daran. Das haben wir oft, dieses Beispiel auch oft der Post gesagt, aber zugehört haben die scheinbar nicht, dass man das ja auch so machen könnte.
Doch ja, aber das wäre wahrscheinlich Arbeit gewesen, irgendwas daraus zu machen.
Ja, wir haben BTX mal vorgestellt auf einer Messe und da kam jemand von der Post, die haben wir da auch da auf der Messe, da mit so einem Senderwagen draufgelassen und plötzlich lief der über unseren Messestand und sagte, nicht zugelassen. Und hat festgestellt, dass alle Monitore, die wir hatten, nicht zugelassen waren und hat verlangt, dass diese entfernt werden bis morgen. Und dann wurde der Mann dann aber doch plötzlich krank und am nächsten Tag war er nicht mehr da.
Ja, das war mal wieder ein Rückblick in eine Zeit, die heute schon Geschichte ist, die man sich gar nicht mehr vorstellen kann. Rainer, vielen Dank dir nach Berlin. Ein gutes, gesundes neues Jahr. Und ich denke, wir hören uns im Laufe des Jahres nochmal. So, am Ende der Sendung, wie üblich, ein Büpp und Daumen hoch,
ruckzuck.
Nee, du hast immer zickzack gesagt.
Ruckzuck.
Ah, gut, von mir aus.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.